Ich bin jetzt hier mit Thorsten Mense und Michelle Winkler. Thorsten arbeitet als freier Journalist und hat viel zum Versammlungsgeschehen in und um Leipzig publiziert, unter anderem in dem letzten Paper des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts, wobei da das Überthema auch eher die versäumte behördliche Ahndung und das Wegschauen von staatlichen Organen ist, in Bezug auf die Corona-Proteste in Leipzig am 7. November 2021 und ein paar andere Proteste, die unter dem Namen Querdenken auch liefen. Michelle ist vom Grundrechtekomitee und ihr setzt euch bereits seit 1980 für die Wahrung der Grundrechte und die Interessen der GrundrechtsträgerInnen ein. Du hast auch einen längeren Artikel zum Thema verfasst und zu der geplanten Gesetzesnovelle des Sächsischen Versammlungsgesetzes. Wir versuchen jetzt mal einen Blick darauf zu werfen, wo demokratische Rechte Gefahr laufen, abgebaut zu werden durch die aktuellen Entwicklungen und inwiefern auch antidemokratische Kräfte auf der Straße von staatlichen Institutionen mit einer gewissen Nachsicht behandelt werden. Dafür schauen wir auf die aktuellen Entwicklungen im Demonstrationsgeschehen rund um die Corona-Prozesse, den sogenannten Leipziger Kessel im Kontext der Tag-X-Demo in Bezug auf die Urteilsverkündung zum Antifa-Ost-Prozess und die Pogrome von Chemnitz 2018. Aber als allererstes, Michelle, noch ein Thema, zu dem du publiziert hast, die Gesetzesnovelle, das Sächsische Versammlungsgesetz. Das soll nämlich novelliert werden. Dieses wird recht treffend eingeleitet in einem Artikel auf eurer Homepage mit einem Auszug aus dem Brockdorf-Beschluss. Dieser war richtungsweisend für die Erhebung einer Liberalisierung des Versammlungsgesetzes und Anerkennung seines Wertes für die demokratische Gesellschaft. Schon in diesem Sinne, so lautet das Zitat, gebührt dem Grundrecht in einem freiheitlichen Staatswesen ein besonderer Rang. Das Recht, sich ungehindert und ohne besondere Erlaubnis mit anderen zu versammeln, galt seit jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des selbstbewussten Bürgers. Auszug aus dem Brockdorf-Beschluss, BFERFG 69 315. Was denkt ihr, steht gerade für die Demokratie auf dem Spiel, wenn man auf all diese Aspekte blickt, die ich gerade genannt habe? Also wie es sich in der Judikative gerade manifestiert, von den staatlichen Behörden praktiziert wird und letztlich auch das gesellschaftliche Klima auf Versammlungen prägt?
Das ist auf jeden Fall eine sehr große Frage. Genau, du hast jetzt bist sehr viel auf die Versammlungsfreiheit eingegangen. Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei dem Thema, bei natürlich zu den Gefahren, aktuellen Gefahren für Demokratie und Menschenrechte viel mehr zu sagen wäre. Aber ich würde vielleicht mal bei der Versammlungsfreiheit eben bleiben. Und zur Versammlungsfreiheit lässt sich sagen, dass einige Bundesländer in den letzten Jahren neue Versammlungsgesetze erlassen haben. Zum Teil sind das zum ersten Mal eigene Landesgesetze zur Versammlungsfreiheit oder zum Versammlungsrecht. Zum Teil sind das komplett Überarbeitungen, so wie das jetzt in Sachsen geplant ist. Und was diese Entwürfe weitgehend durchzieht mit kleinen Abweichungen, ist, dass sie der Polizei sehr viel mehr Spielraum geben, eben in Versammlungen einzugreifen und weitestgehend nicht aus der Sicht der Versammlungsteilnehmenden und der GrundrechtsträgerInnen geschrieben sind, sondern aus polizeilicher und ordnungsrechtlicher Sicht. Also diese neuen Versammlungsgesetze sollen eher sozusagen der Polizei die Möglichkeit geben, gut Versammlungen zu regulieren, auf die einzuwirken und möglichst stressfrei sozusagen durch so Versammlungen zu kommen, aber sie sind eben überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass dieses Grundrecht, das eines der wichtigsten ist in der Demokratie, auch wirklich komplett entfaltet werden kann und das ohne Angst zu haben, zur Versammlung zu gehen, ohne Angst zu haben, registriert zu werden vom Staat mit auch der eigenen politischen Meinung, die man da auf die Straße trägt und auch den Ausdruck frei zu wählen auf so einer Versammlung. Und alles das sind eigentlich Teile dieses Grundrechts und das ist total wichtig, sozusagen für den demokratischen Gehalt dieses Grundrechts. Und das wird zurückgefahren in den letzten Jahren. Und das sieht man auch und besonders in dem Entwurf für Sachsen.
Also genau, du hast ja tatsächlich jetzt erstmal so ein sehr, sehr breites Feld aufgemacht mit der Frage, wo denn gerade Demokratie oder demokratische Rechte bedroht sind. Ich würde vielleicht mal anknüpfen an das, was du gesagt hast, Michael. Ich finde ja auch, also ob sich das so stark verändert hat, weiß ich tatsächlich nicht, aber es ist zumindest ja so, dass auch überhaupt der Rechtsstaat, also die Idee des Rechtsstaates ist ja, den quasi die Bürgerinnen vor dem Staat zu schützen. Und das wird ja überhaupt nicht mehr so sozusagen aufgefasst oder auch in die Praxis umgesetzt, sondern es ist dann immer die Rede von Angriffen auf den Rechtsstaat, wenn Demonstrationen mal irgendwie ein bisschen aus dem Ruder laufen oder man sich vielleicht nicht an alle Regeln hält, die dann wiederum, die vorab also irgendwelche Auflagen und sonst was, ja auch schon oft einen undemokratischen Charakter haben. Aber da hat sich ja schon genau dieses Bedeutungsfeld, was eigentlich der Rechtsstaat ist, irgendwie gewandelt. Und ich denke, dass, also da habe ich jetzt nicht so den Einblick wie du, Michael, aber bei den Änderungen von Versammlungsrechten, eben auch in anderen Bundesländern, die ich verfolgt habe, wird das eben tatsächlich einfach umgedreht, ne? Also da geht es dann eben um Befugnisse für die Polizei, ja, das Versammlungsrecht eben einzuschränken oder auf jeden Fall noch viel stärker zu regulieren. Und das sieht man, finde ich, um dann wieder zurück zu Sachsen zu kommen, ganz extrem war das eben bei dieser Tag-X-Geschichte nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen Lina E. und die Gruppe drumherum, wie es genannt wird. Und ich denke, den meisten Hörerinnen oder auch euch ist ja bewusst, was da irgendwie war. Deswegen werde ich da gar nicht so weit ausholen. Aber es wurden ja tatsächlich sämtliche Versammlungen, da gab es ja vorher diesen Bescheid, ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr, aber sämtliche Versammlungen, die irgendwie Bezug nehmen auf dieses Verfahren, wurden per se verboten oder auf jeden Fall von vornherein gesagt, dass diese nicht genehmigt werden. Und allein das ist ja schon ein wirklich absurder, so hat es ja auch zum Beispiel der Republikanische Anwältinnenverein genannt, ein absurder Verstoß gegen das Versammlungsrecht. Und dann gab es diese eine Versammlung, die sozusagen stattfinden durfte, weil die sich nicht direkt aufs Verfahren von gegen Lina E. bezogen hat, sondern ja darauf, dass es eben diese Verbote von Versammlungen gab in Leipzig. Und dann ist dieser Kessel entstanden, wo dann über 1300 Leute über 11 Stunden festgehalten wurden, die meiste Zeit ohne Essen, Trinken, Versorgung, ohne juristischen Beistand und Ähnliches. Und da, finde ich, sieht man auch diese autoritäre Formierung, wie du es am Anfang genannt hast. Und auf der anderen Seite gab es sozusagen in der Zeit der Pandemie eine sehr große, man könnte sagen, rechte Graswurzelbewegung. Also eben diese ganzen Corona-Proteste, vor allen Dingen in Form von diesen Spaziergängen, die ja über Jahre jede Woche stattgefunden haben. Und in der Hochphase, das war dann im Winter 2021/22 wöchentlich teilweise bis zu 70.000 Menschen auf die Straße gebracht haben, wo wirklich die Polizei überhaupt nicht präsent war. Und selbst bei der Gewalt, die vorkam gegenüber Journalistinnen oder auch gegenüber der Polizei, wurde sehr zaghaft damit umgegangen. Dazu muss man sagen, war es eine Zeit, wo zumindest zeitweise von November 21 bis Januar 22 Versammlungen nur mit 10 Personen erlaubt waren. Da haben die sich auch drüber hinweggesetzt. Also da sieht man auch so eine ganz krasse Diskrepanz, wie mit Versammlungen umgegangen wird und dass da tatsächlich sozusagen in Bezug auf linke Proteste oder antifaschistische Proteste nicht nur das Versammlungsrecht, also jetzt im Sinne von, was die Polizei oder der Staat dagegen tun kann, ausgereizt wird, sondern ja auch die ganze Zeit schon über bestehende Gesetze sozusagen hinausgegangen wird oder sie tatsächlich von staatlicher Seite da halt auch ganz viele Rechte missachtet werden von den Leuten. Und bei diesen rechten, antidemokratischen Protesten ist eine tatsächlich sehr schwer nachvollziehbare Toleranz festzustellen. Also da geht es halt irgendwie so auseinander.
Ja, darauf wollte ich später auch nochmal ein bisschen genauer eingehen, also auf die Beispiele, aber vielleicht, weil du auch gerade gesagt hast, Thorsten, dass die Befugnisse der Behörden viel weiter ausgedehnt wurden, als eigentlich noch in einem Demokratieverständnis möglich sein sollte, sieht man vielleicht auch in dem Gesetzesentwurf jetzt nochmal ganz konkret in den Paragraphen, die da niedergeschrieben wurden, halt Kompetenzerweiterungen für Versammlungsbehörden, die eigentlich ja Versammlungen auch direkt verbieten können, wie es auch so bei der Tag-X-Demo in Leipzig passiert ist. Und du hast dazu mehr geschrieben auf eurer Homepage, Michelle. Vielleicht kannst du nochmal kurz so die kritischsten Punkte, die du da siehst, nochmal kurz zusammenfassen.
Das mache ich total gern. Ich würde aber noch ein paar Worte zu dem sagen, was Thorsten gerade gesagt hat, weil das alles total richtig war. Und für die Einordnung dieser Versammlungsgesetze, aber auch der vor ein paar Jahren verstärkten Polizeigesetze, ist es auch wichtig zu sagen, dass sozusagen diese Ausweitung der Möglichkeiten für die Polizei, bestimmte Dinge zu tun in Versammlungen, aber auch in anderen Eingriffslagen sozusagen, das ist eigentlich eine Ermöglichung von mehr Willkür. Also sie kriegen mehr Befugnisse, aber sie wenden die Befugnisse natürlich gar nicht auf alle Personengruppen an und vor allem nicht gleich an. Und das sehen wir auf jeden Fall auch als Grundrechtekomitee, also dass es dann einen Unterschied gibt, einerseits zwischen linken Demonstrationen und rechten Demonstrationen, aber das kann man ja genauso sagen, dass Polizei komplett anders mit rassifizierten Personen umgeht als mit weißen Personen und die Befugnisse, die sie eben haben, einerseits übertreten, aber auch unterschiedlich anwenden. Und deswegen, also ich sage jetzt gleich ein paar Details zu den Gesetzen, aber ich finde es manchmal gar nicht so wichtig, sich jeden das einzelne Wort in diesen Gesetzen anzuschauen, weil es wichtiger ist zu verstehen, das ist quasi eine Ermöglichung von mehr Willkür aus meiner Sicht. Also so lesen wir diese neuen Gesetze. Und genau, was jetzt in diesem Entwurf für das neue Versammlungsgesetz für Sachsen recht auffällig ist, ist einerseits, also ich habe ja schon gesagt, die Polizei bekommt sehr viel mehr Befugnisse und auch die Pflichten von VersammlungsteilnehmerInnen und VersammlungsleiterInnen werden deutlich erhöht. Also zum Beispiel gibt es seit dem Brockdorf-Beschluss von 1985, den du vorhin auch zitiert hast, da wurde die Kooperationspflicht eingeführt, aber diese Kooperationspflicht, die gilt an sich nur für den Staat. Also das Ziel war, dass der Staat und meistens ist das die Polizei, die den Staat da vertritt, in Versammlungen zu deeskalieren hat, also darauf hinzuwirken hat, dass es möglichst gewaltfrei verläuft sozusagen. Und das kann sie machen, indem sie kooperiert, also vorher mit VeranstalterInnen redet, was habt ihr eigentlich geplant, wo wollt ihr langlaufen, welche Straßen sind zu sperren, genau, gibt es vielleicht auch sozusagen Konflikte, die während der Versammlung auftreten können mit anderen umstehenden TeilnehmerInnen und so weiter. Und die Pflicht aber, sich das anzuschauen, zu kooperieren, trifft eigentlich den Staat. Und das, was jetzt hier gemacht wird in diesem Versammlungsgesetz, ist eigentlich eine Umdrehung dessen. Also es wird zwar formal immer noch geschrieben, ja, die Pflicht liegt beim Staat, aber die TeilnehmerInnen können oder müssen sozusagen Informationen beibringen und wenn sie kooperieren, dann wirkt sich das besser aus auf die Gefahrenprognose und darauf, wie viel Polizei vielleicht vor Ort ist, ob wir Beschränkungen machen, welche Beschränkungen wir machen und welche oder ob es auf ein Verbot gibt im Vorfeld. Und das ist relativ neu und da geht Sachsen auch einen kompletten Sonderweg, den wir so eigentlich noch nicht gesehen haben in anderen Gesetzen. Und es ist eigentlich so ein bisschen eine versteckte Drohung oder ein versteckter Zwang zur Kooperation. Und ein zweites großes Beispiel ist, dass eine sehr weitgehende Regelung zur Erfassung von OrdnerInnen geplant ist, die es auch so in keinem anderen Landesgesetz bisher gibt. Und in Zukunft soll, also das ist heute schon Praxis, aber künftig soll immer gesagt werden müssen, wie viele OrdnerInnen da sind. Das kann auch die Versammlungsbehörde oder die Polizei vorgeben, wie viele OrdnerInnen bei einer Versammlung da zu sein haben. Und sie dürfen die persönlichen Daten der OrdnerInnen erfragen. Also sie dürfen quasi vorher abfragen, wie die Leute heißen, die als OrdnerInnen eingesetzt werden, wann sie geboren sind und dürfen eine Regelabfrage in den Polizeisystemen machen, um zu entscheiden, ob die Personen, die als OrdnerInnen geplant sind, geeignet sind, das zu machen. Genau, und das ist aus total vielen Gründen total problematisch. Also einerseits werden Daten über Menschen, die bei einer Veranstaltung eine bestimmte Aufgabe übernehmen, gespeichert. Sie werden abgeglichen mit dem Polizeisystem und sie werden unter Umständen davon ausgeschlossen, diese OrdnerInnen-Position einzunehmen. Das heißt, auf verschiedensten Ebenen wird das Versammlungsrecht eingeschränkt durch Abschreckung, weil das natürlich Leute nicht machen wollen. Wer will insbesondere in Sachsen von den Behörden gespeichert werden als zum Beispiel linke Person? So, ich würde das nicht machen, ganz ehrlich. Und genau, und auch diese Geeignetheit sozusagen, wenn gesagt wird, du bist nicht geeignet dafür, wird ja auch dein Versammlungsrecht und die Möglichkeit sozusagen in der Versammlung eine bestimmte Funktion zu übernehmen beschnitten. Plus es ist absolut unpraktikabel. Also die meisten OrdnerInnen werden am Anfang der Versammlung gesucht. Also das wird nicht im Vorfeld festgelegt, sondern bei einer Versammlung werden Leute gefragt, machst du Ordnerin für die Versammlung? Und sozusagen diese Möglichkeit der Überprüfung im Vorfeld kann auch dazu führen, dass komplette Versammlungen einfach nicht stattfinden oder so lange verzögert werden vor Beginn, dass sie gar keinen Sinn mehr machen zum Beispiel. Und das sind jetzt wirklich nur zwei Beispiele aus diesem geplanten Gesetz. Da gäbe es noch sehr, sehr viel mehr zu sagen dazu.
Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal, du hast ja wirklich jeden Paragraphen auf der Homepage auch besprochen. Und wer sich dann nochmal für die konkrete Kritik so interessiert, der kann das ja auch nachlesen beim Grundrechtekomitee. Und vielleicht jetzt nochmal an Thorsten so die Frage, du hast dich ja auch einfach mit dieser Demonstration in Leipzig im Herbst am 7. November 2021 beschäftigt und welche Versäumnisse der Behörden hast du denn da vielleicht auch gesehen, weil es gab ja tatsächlich auch also quasi deutschlandweit Kritik aus der Politik und auch in Bezug auf die Versammlungsbehörden, was die da versäumt haben. Da kann man ja vielleicht auch mal sehen, wie so Versammlungsrecht im Sinne von ja vielleicht auch antidemokratischen Kräften auch ausgedehnt wird.
Genau, also die war übrigens 2020 am 7. November, nicht 2021. Diese Großdemonstration, genau, das war ja diese, ja, man kann schon fast sagen, Massendemonstration aus diesem Querdenken-Umfeld, wo, also nach dieser Forschungsgruppe durchgezählt, haben da 40.000 Menschen teilgenommen. Die Polizei hat damals von 20.000 geredet, aber es war auf jeden Fall einfach richtig viel los. Und genau, eigentlich sollte die ja stationär auf dem Augustusplatz stattfinden. Und eben unter Beachtung der damals geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, also heißt Abstand halten, Maske tragen und all das. Und da hat sich erwartungsgemäß niemand dran gehalten. Und dann wurde die auch schon nachmittags von der Versammlungsbehörde für beendet erklärt, weil eben gegen die ganzen Auflagen verstoßen worden ist. Und daraufhin hat sich dann eben eine Demonstration über den Leipziger Ring entwickelt, sag ich mal, die eben explizit vorher, also das war die Ursprungsidee gewesen und die war eben nicht erlaubt worden und dann haben sie es eben trotzdem gemacht und vor allen Dingen wurde eben diese Demonstration angeführt von so, naja, vielleicht so 100, 200 bis möglicherweise sogar 300 Hooligans, Neonazis, ganz bekannten Rechtsextremistinnen aus dem gesamten Bundesgebiet, die dann ja auch da naja, ordentlich Randale gemacht haben, haben die Polizei angegriffen, haben mehrfach Polizeisperren durchbrochen und am Rande dann eben auch Jagd auf Linke gemacht, auf Journalistinnen gemacht und es wurden sogar Leute angegriffen, die einfach eine Maske getragen haben damals. Heißt, das ist also total aus dem Ruder gelaufen. Zum einen bin ich gar nicht so juristisch bewandert, um jetzt der Versammlungsbehörde zu sagen, was sie da irgendwie falsch gemacht hat und man muss ja auch sagen, dass es von der Stadt Leipzig tatsächlich den Versuch gab, diese Demonstration nicht zu erlauben und dann wollten sie die auch noch, der andere Versuch war dann, die abseits sozusagen von der Innenstadt, ich glaube, es war das Gelände der alten Messe, da wollten sie die hinpacken und dann gab es eben auch noch so ein Eilurteil und ein Gericht hat gesagt, nee, die dürfen doch auf diesen Augustusplatz, aber auch mit einer begrenzten Teilnehmerinnenzahl und eben diesen ganzen Auflagen. Ich denke, was sich in Leipzig vor allen Dingen da am 7. November 2020 gezeigt hat, ist halt eine komplett mangelhafte Einschätzung dieser Corona-Proteste, ganz besonders eben in Sachsen. Also auch in anderen Teilen der Bundesrepublik gab es ja immer schon diese durch oder von Beginn an dieser Querdenken-Proteste, sage ich jetzt mal, so eine Durchmischung von auch so einem alternativen, esoterischen, teilweise sogar linken, grünen Milieu mit rechten Kräften. Und in Sachsen war es einfach von Beginn an ganz klar, von den Inhalten, von den Akteurinnen, war das halt eine rechte Bewegung und auch eine antidemokratische Bewegung. Und das lag sozusagen ganz offen da. Man sieht es auch, diese Proteste an der B69, in der Bundesstraße 69, die da bei Bautzen längs geht, wo auch direkt nach Beginn der Pandemie sich Leute hingestellt haben. Von Anfang an waren Reißfahnen dominierend bei diesen Protesten. Und ja, aber sozusagen der Freistaat wollte oder konnte nicht sehen, dass es sich da tatsächlich um eine rechte Protestbewegung handelt. Und grundsätzlich ist das ja schon immer ein Problem in Sachsen, dass es sehr, sehr viel Verständnis für rechte Bewegungen oder Akteurinnen gibt. Gerade auch von der CDU-Regierung halt immer mit so einem Gedanken, wenn man die Leute integriert, dann kann man sie so ein bisschen zivilisieren dadurch und man darf die Leute nicht verlieren und darf sie quasi nicht zu sehr vor den Kopf stoßen. Und das ist ja schon immer so ein bisschen die Taktik gewesen, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten total in die Hose geht, weil es nämlich nicht dazu führt, dass diese autoritären oder auch rechtsextremen Kräfte quasi mehr zurück in die Mitte, in die demokratische Mitte geholt werden, sondern ganz im Gegenteil findet eben eine Normalisierung dieser rechtsautoritären Milieus statt. Und dadurch können die sich auch einfach weiter ausbreiten. Und genau das hat man schon vorher in diesen Corona-Protesten und ganz deutlich eben in Leipzig gesehen. Also das war einfach eine rechte Raumnahme. Die Innenstadt wurde tatsächlich zu einer No-Go-Area. Also Leipzig nimmt Platz. Die Gegenproteste organisiert hatten, haben tatsächlich am frühen Abend alle Antifaschistinnen aufgerufen, nach Hause zu gehen und sich aus der Innenstadt zu verziehen, weil die Polizei und natürlich Leipzig nimmt Platz erst recht nicht mehr für die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist. der Leute. Und wenn man das dann wiederum vergleicht, zum Beispiel, was mit am Tag X passiert ist, also wo sozusagen diese Kundgebung mit vielleicht 1500 Leute, was es am Anfang waren, dann gab es kurz mal diesen Moment, wo ein kleinerer Mob von 50 bis 100 Leuten die Polizei angegriffen hat und was dann sozusagen aufgefahren wurde oder halt auch schon die ganzen Verbote vorher oder diese massive martialische Polizeipräsenz, und das finde ich ist immer auch so ein wichtiger Punkt, den man sich klar machen muss, schon da fängt ja eigentlich eine Einschränkung der Grundrechte an. Also wenn man sich anguckt, wie die Polizei auftritt mit, weiß nicht wie viele Wasserwerfer, Räumpanzer, was weiß ich was, und dann stehen da 1000 komplett behelmte und auch mittlerweile ja immer vermummte Polizistinnen. Das ist keine Atmosphäre, wo man sich irgendwie denkt, ich möchte jetzt mein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit irgendwie wahrnehmen und demonstrieren gehen, sondern da ist ja gleich schon so eine Einschüchterung vorhanden und da fängt ja sozusagen schon das Problem an. Und dann ist es einfach sehr auffällig, dass beim 7. November 2020 bei diesen Querdenken-Corona-Protesten da tatsächlich ganz anders aufgefahren wurde und absurderweise und gleichzeitig erwartet man, ist in Sachsen mittlerweile schon nicht mehr anders, die Wasserwerfer, die vor Ort waren, sind abends in Konnewitz eingesetzt worden, weil es da dann noch spontane Proteste gab gegen diese rechte Raumnahme in der Innenstadt.
Also um nochmal so diese strukturellen Probleme zu illustrieren, wie sich gegenübersteht in so einem Hufeisen, dann irgendwie KSK-Soldaten horten tausende Schuss Munition und dann wird halt gesagt, ja, ihr dürft die Munition auch gerne wieder zurückgeben, dann wird das auch nicht so wirklich geahndet, und da in irgendwie die Soko Rex, die halt irgendwie ziemlich abgebaut wurde eigentlich seit den 90ern, und demgegenüber halt die Soko Links, die gerade irgendwie Ermittlungserfolg nach Ermittlungserfolg führt bei irgendwelchen DNA-Entnahmen und Hausdurchsuchungen in Leipzig, ist vielleicht irgendwie sowas, was mir da noch in den Sinn kommt. Aber was du ja auch gesagt hast, das waren einfach bundesweite Nazi-Strukturen eingebunden in die Organisation von dieser Demo. Und das hatte man ja sogar schon 2 Jahre vorher sehen können, dass Nazi-Kader aus der ganzen Bundesrepublik mobilisieren können zu solchen riesigen, pogromartigen Protesten, auch wie in Chemnitz. Und da warst du vor Ort, Michel, und bist da auch in einem Polizeikessel geraten, gegen den du dann später auch geklagt hast. Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, warum du auch speziell gegen diese Praxis des Kessels da vor Gericht gezogen bist?
Das war, also ich war in dem Kessel gelandet am 1. September 2018. Die großen rechten Mobilisierungen liefen da ja schon ein paar Tage, und das war so, und an dem Tag war auch noch mal eine große rechte Mobilisierung angesetzt. Da hatten AfD, Pro Chemnitz und ich meine auch Pegida zum ersten Mal gemeinsam aufgerufen und sind zum ersten Mal gemeinsam auf einer Demo aufgetreten mit Höcke irgendwie am Anfang. Die haben das als so einen Trauermarsch geframed damals, und da gab es auch einen relativ großen Gegenprotest an dem Tag. Und ich wohne zwar jetzt in Köln, aber meine Familie kommt aus dem Erzgebirge, und deswegen bin ich auch öfters da und fand es auch wichtig, da vor Ort zu sein. Und bin an dem Tag eben auf diese Gegendemo auch gefahren und habe mir das dann alles vor Ort so ein bisschen angeguckt, ein bisschen neugierig hin und her gelaufen sozusagen, und bin dann in den Kessel geschoben worden von der Polizei, der in der Nähe vom Roten Turm haben diesen Kessel gemacht. Da waren in Summe 400 Leute drin in etwa, und der lief dann von 18 Uhr bis kurz vor 10:30. Am Anfang wusste ich, also war mir das so nicht klar, was das soll, warum ich jetzt in diesem Kessel bin. Es wurde auch also überhaupt nicht gesagt. Nach einer Stunde etwa haben die dann gesagt, dass alle des Landfriedensbruchs verdächtigt sind und haben angefangen, erkennungsdienstliche Behandlungen zu machen, also so Identitätsfeststellungen. Das ist gar nicht bis zum Ende gekommen. Also das wurde immer später an dem Tag, und es war auch, also es gab dann auch schon Informationen, dass die rechten Demos aufgelöst sind und dass jetzt aber Neonazis in der Stadt unterwegs sind, auf der Jagd nach Menschen. Und es ist dann langsam dunkel geworden, und zum Beispiel Juliane Nagel war auch vor Ort, hat versucht, mit der Polizei da zu verhandeln, die Leute freizulassen, weil da waren richtig viele Leute aus Dresden, aus Chemnitz und so und Leipzig, die noch nach Hause fahren mussten. Es war nicht klar, ob die noch nach Hause kommen. Es war klar, es sind organisierte Neonazis in der Stadt. Das ist auch gefährlich. Und die Polizei hat einfach ewig gebraucht mit der Abarbeitung. Und es war also in Summe alles, ja, schlimm tatsächlich. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Kurz vor 10 haben die diesen Kessel aufgelöst. Da hatten sie etwa ein Drittel der Leute erkennungsdienstlich behandelt. Und der Rest wurde freigelassen, so Genau, und dann konnten wir zum Bahnhof gehen, alle gemeinsam. Es hatten Züge gewartet, die Leute, die aus anderen Städten waren, konnten abfahren. Und die letzten 30 Leute, die irgendwie noch so über waren, da war ich eine davon, haben sich irgendwie organisiert, mit Autos von dort wegzukommen, weil es wirklich krass gefährlich war. Und im Nachhinein ist ja auch klar geworden, da sind einige Leute an dem Tag tatsächlich schwer verletzt worden. Und da laufen auch Strafprozesse gegen die TäterInnen, also 6 Jahre später. Genau. Und auch ich habe dann mich entschieden, gegen den Kessel zu klagen, weil das so mein kleiner Teil war, den ich irgendwie beitragen wollte, zu dieser ganzen absurden Polizeistrategie da vor Ort, die sozusagen in Frage zu stellen. Genau, ich habe die Klage jetzt, die wurde auch 6 Jahre später erst verhandelt. Ich habe die jetzt kürzlich verloren. Wir schauen gerade, ob wir in die nächste Instanz gehen oder ob das keinen Sinn macht. Aber mir ging es auch darum, sozusagen zu zeigen, so geht das nicht. Also da waren, ne, genau wie sozusagen im November 2020, es war klar, es sind gefährliche Leute da, die Lust haben, Menschen zu verprügeln. Und die Polizei hat richtig viele Ressourcen eingesetzt, um 400 Linke festzuhalten und deren Daten aufzunehmen und sie noch dazu in Gefahr zu bringen. Und ich fand es so scheußlich sozusagen, dass das irgendwie mein Teil war, irgendwie zu sagen, so, ich will, dass das gerichtlich aufgearbeitet wird. Natürlich macht es gar keinen Sinn, wenn diese Prozesse 6 Jahre später laufen und zum Beispiel die Opferberatungen gegen rechte, rassistische, antisemitische Gewalt, die begleiten ja die Strafprozesse oder sozusagen begleiten die Opfer von den Menschen, die in den Tagen damals rechter und rassistischer Gewalt ausgesetzt waren. Und die beklagen eben auch, dass das alles 6 Jahre dauert, dass eine Aufarbeitung nach 6 Jahren wirklich gar keinen Sinn mehr macht. Und die paar Urteile, die es jetzt gab, die sind keine Aufarbeitung mehr, kann man sagen. Also sind sehr geringe Strafen und zum Teil auch Freisprüche, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Ich weiß gar nicht genau, wie der Stand jetzt ist, aber so vor 1-2 Monaten war es, glaube ich, so, dass es 3 Personen einen Prozess hatten und da gab es halt Freisprüche und es wurde dann in Aussicht gestellt, dass jetzt noch gegen den Redelsführer, glaube ich, der Prozess aussteht und so und dass da irgendwie so ein bisschen vielleicht von der Verurteilung auszugehen sein könnte. Auf jeden Fall haben auch, glaube ich, die Betroffenen einfach auch nochmal ja ziemlich vehement ausformuliert, warum das für sie auch ein riesiger Vertrauensbruch in den Rechtsstaat ist, wie da mit solchen Pogromen gegenüber Menschen umgegangen wird und ja auch die Täter einfach keine Konsequenzen fürchten müssen oder kaum.
Ich würde da gerne quasi noch mal ein bisschen ergänzen und einen Bogen schlagen, also auch zwischen Chemnitz und Leipzig. Also da gibt es ja auch Verbindungen sozusagen von rechtsextremen Kräften, die da aktiv waren. Ich meine, Chemnitz war das, die große Demonstration war ja von Pro Chemnitz, wenn ich das richtig erinnere, angemeldet gewesen damals, wo der Vorsitzende Martin Kohlmann ist. Der wiederum dann auch in Leipzig im November 2020 vorne mit dabei war und dann, ich glaube, Februar 2021 Gründungsmitglied der Freien Sachsen war. Also der mittlerweile wahrscheinlich bedeutendsten rechtsextremen Kraft in Sachsen. Und auch da ist es zum Beispiel interessant, dass also noch mindestens 2 weitere Gründungsmitglieder von Freie Sachsen von der Partei, die ja mittlerweile selbst der Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, dass die auch in Leipzig auf der Demo waren. Also ne, das ist jetzt ein bisschen Spekulation, ob diese Demo dann auch sozusagen da so einen Anschub gegeben hat, dass die dann 3 Monate später diese Partei gegründet haben. Aber grundsätzlich ist das ja was man auch schon in den 90er Jahren gesehen hat, dass wenn es diese rechte Raumnahme gibt und Rechtsextreme das Gefühl haben, sie können den Staat quasi in die Knie zwingen und können, naja, übernehmen halt die Straßen und sei es auch nur punktuell für einen Tag oder sowas. Also es war damals vor allen Dingen Anfang der 90er Jahre mit den Pogromen Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und so weiter, dass da so ein enormes Selbstbewusstsein auch entsteht. Und dieses Selbstbewusstsein trägt sich auch tatsächlich jahrzehntelang weiter. Also deswegen gibt es ja auch zum Beispiel diesen Begriff Generation Hoyerswerda, weil das auch sozusagen tradiert wird. Man hat halt mal Stärke gezeigt und zwar so eine Stärke, dass man den Staat und die Polizei irgendwie besiegen konnte. Und das ist halt auch was ganz Gefährliches, wenn wir darüber reden, wo ist die Bedrohung für die Demokratie, dass sich das halt fortführt in Chemnitz oder in Leipzig, dass halt einfach rechtsextreme Kräfte da mit einem enormen Selbstbewusstsein rausgehen und dadurch halt auch gestärkt werden. und wahrscheinlich in Zukunft einfach noch mehr von solchen Momenten stattfinden werden. Es ist ja vielleicht auch so ein kleiner Widerspruch, dass wir einerseits uns hier die ganze Zeit, sage ich mal, beschweren, dass der Staat so tolerant mit den rechten Demonstrationen und Protesten umgeht und andererseits kritisieren, dass es so eine, dass es Verschärfung der Versammlungsgesetze gibt oder der Polizeigesetze oder ähnliches und dass man das kritisiert und gleichzeitig aber mehr Repression fordert gegenüber solchen rechten Protesten. Und ich finde, da ist es tatsächlich auch tatsächlich wichtig, nochmal klar zu sagen, dass natürlich grundsätzlich ist es erstmal gut, wenn der Staat nicht jede Ordnungswidrigkeit sofort ahndet oder deswegen Demonstrationen mit Gewalt beendet oder sonst was. Es ist halt einfach sehr auffällig, dass er das bei Linken sofort macht und bei Rechten nicht. Aber vor allen Dingen muss man ja auch sich die Inhalte und die Akteure irgendwie dieser Proteste angucken. Und da sieht man ja auch an Chemnitz und Leipzig ganz deutlich, was passiert, wenn man diesen rechtsautoritären, rechtsextremen, antidemokratischen Akteuren den Raum gibt, dann werden das eben No-Go-Areas. Dann wird Jagd gemacht auf Linke, auf Migrantinnen, auf Journalistinnen oder ähnliches. Und wenn man jetzt, hätte man auch die Tag-X-Demo laufen lassen in Leipzig, möglicherweise wären da zwei Steine geflogen. Das mag sein. Oder vielleicht wird mal ein Polizeiauto angegriffen. Aber von der Verhältnismäßigkeit würde ich erstmal sagen, rechtfertigt das kein Demonstrationsverbot, aber vor allen Dingen entstehen nicht diese No-Go-Areas. Also selbst wenn auch mal linke Demonstrationen aus dem Ruder laufen, was natürlich ein Staat nicht per se akzeptieren kann, das ist mir auch klar, aber dann ist es nicht so, dass Menschen in der Innenstadt von Leipzig Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, weil dort eine vielleicht auch spontane linke Demo durchgeht. Und wenn das aber eine Demo von Rechtsextremen und Hooligans ist, wie das in Chemnitz oder im November in Leipzig der Fall war, dann gibt es halt eben diese rechte Raumnahme und No-Go-Areas. Und das ist eine Bedrohung wirklich für viele Gruppen in der Bevölkerung. Und da finde ich ganz wichtig, dass man quasi auch, und ich glaube, das ist auch ein Problem, dass sozusagen der Staat dann das so, halt nicht guckt, was dahinter steckt und was diese Bewegung wollen, die auf die Straße gehen. Und da müsste sich nämlich auch der Umgang ein bisschen dran orientieren.
Ich stimme dir total zu. Ich glaube aber, dass der Staat schon sehr genau weiß, was die wollen und dass er entscheidet, es zu ignorieren oder klein zu reden. Und das sieht man sehr genau in dem, was in Michael Kretschmer zum Beispiel seit Jahr und Tag von sich gibt, wie der über bestimmte Bewegungen, über bestimmte Organisationen und über bestimmte Demonstrationen spricht. Also alle Beispiele, die wir genannt haben, wurden von ihm relativiert, klein gemacht. Die Gewalt gegen Polizei, gegen andere Menschen auf der Straße wurde klein geredet. Und er ist da gar nicht der Einzige, da kann man alle Innenminister dazu zählen und auch die meisten Polizeipräsidenten in Sachsen. Und ich glaube nicht daran, dass das sozusagen Dummheit ist oder ein Nichtwissen, sondern dass er sich diesen Leuten näher fühlt als linken und emanzipatorischen Bewegungen. Und ich wollte noch genau, was mir wichtig ist, vielleicht noch eine Brücke zu schlagen von dieser rechten Raumnahme, der absoluten Brutalisierung. Das wirkt sich ja eben nicht nur im Rahmen dieser Demonstration aus, sondern im gesamten Leben auch. Und also wir wissen auch, dass Leute, insbesondere rassifizierte Menschen, schwarze Menschen, nicht mehr auf die Straße gegangen sind in den Tagen nach dem Pogrom 2018 in Chemnitz zum Beispiel. Und du hast es ja auch gerade während der Corona-Proteste erwähnt. Genau, also das wirkt sich auf das komplette Leben aus. Und vielleicht auch noch ein Detail, was total wichtig ist zu dieser Kraft, die die Rechten daraus ziehen. Der Mörder von Walter Lübcke hat auf der Demonstration am 1. September 2018 entschieden oder auf der Heimfahrt diesen Mord zu begehen. Also sozusagen, der hat sich die Kraft für diesen Mord, hat er sich aus dieser rechten Demonstration gezogen. Und das sieht man auch sozusagen, wie weit es geht. Und dann will ich noch gern darauf hinweisen, und das ist auch total gut, dass du auf die 90er Jahre geguckt hast, dass ja der Staat auch genau die Inhalte sozusagen übernimmt. Und 1993 wurde das individuelle Recht auf Asyl faktisch abgeschafft aus dem Grundgesetz. Also das steht nur noch ganz wenigen Leuten zur Verfügung. Und jetzt, 30 Jahre später, sehen wir ja das Gleiche auch gerade, dass Abschiebegesetze permanent verschärft werden, dass wir jetzt diese Abschaffung des Grundrechts auf Asyl auf europäischer Ebene eigentlich nahezu sehen, dass wir überall in Europa Lager errichtet werden. Genau, dass Menschen absichtlich auf der Flucht sterben gelassen werden und dass Europa Geld allen möglichen diktatorischen Regimen irgendwo in Nordafrika oder in anderen Ländern gibt, um bloß keine Leute irgendwie mehr die Flucht wagen zu lassen nach Europa. Und das ist die Ideologie, die auf die Straße getragen wird und die da kleingeredet wird, die wird noch veredelt mit neuen Gesetzen und Grundgesetzänderungen zum Teil. Und genau, und da sind wir auch, das also finde ich wichtig, auch mit zu benennen bei dieser autoritären Wende, weil es ja ganz konkrete Leute ganz konkret betrifft, deren Rechte komplett irgendwie außer Kraft gesetzt werden oder die nochmal ganz anders bedroht sind. Von
wenn man sich zum Beispiel die Gruppe Leipzig einen Platz anguckt, so, das sind ja auch irgendwie, also die demonstrieren als Antifaschistinnen, so, aber das sind ja eigentlich auch sehr viele parlamentarische Kräfte drin und SPD und Grüne und die haben keine revolutionäre Agenda, wohingegen aber so, also diese Corona-Proteste ja doch auch irgendwie beworben wurden mit irgendwie friedliche Revolution 2.0 oder so. Ich habe so Videos gesehen von Zeit ist zu beenden, so. Also da waren ganz klar auch irgendwie so Umsturzfantasien einfach mit drin enthalten und irgendwie auch, also so wie halt immer, wenn Faschisten auf die Straße gehen, der Wunsch nach der Abschaffung von demokratischen Verhältnissen. Und da sehe ich auch irgendwie nochmal so einen großen Unterschied, der da einfach gemacht wird.
Ich hätte noch eine inhaltliche Frage an Thorsten. Ich fand das, also diese Diskrepanz, auf die du hingewiesen hast, zwischen einerseits Repression zu fordern, andererseits sich darüber zu beschweren, dass es die gibt, das fand ich gut und das ist auch so eine Frage, die uns im Grundrechtekomitee und auch mich die ganze Zeit umtreibt. Und zum Beispiel, was zur Versammlungsfreiheit geht, ist unsere Linie immer gewesen, naja, wir fordern eigentlich keine Einschränkung der Versammlungsfreiheit in dem Sinne und auch nicht unbedingt Verbote von rechten Demos, aber es braucht eben den Schutz der Gegenproteste, dass die auf einer gleichen Stufe sozusagen ihre Möglichkeit haben, auch erlaubt zu sein. Und vielleicht wäre das auch übertragbar auf andere Bereiche. Und natürlich müssen Leute auch geschützt sein, ne? Also diese komplett unterschiedlichen Gefahrenprognosen gegen rechts und gegen links, die dann eben auch zu komplett unterschiedlichem Einschreiten führen, die sind viel zu wenig besprochen aus meiner Sicht auch. Aber im Grunde wäre unser Ansatz immer zu sagen, naja, mehr Repression wissen wir nicht, ob das sozusagen helfen würde, die Rechten zurückzudrängen, vielleicht schon. Aber also ich frage mich zum Beispiel, wie würde denn Sachsen aussehen, wenn nicht die ganze Zeit linke Proteste zerschlagen würden und irgendwie linke Organisationen schlecht geredet und delegitimiert würden? Oder nicht mal nur Linke, also auch zivilgesellschaftliche, demokratische Organisationen haben ja die ganze Zeit damit zu kämpfen, Geld entzogen zu bekommen, inhaltlich delegitimiert zu werden oder halt, naja, so Steine zwischen die Füße geworfen zu bekommen, während es den rechten Teils halt nicht so geht. Und ich frage mich so, wie weit wäre eigentlich eine Zivilgesellschaft in Sachsen, wenn das nicht die ganze Zeit passieren würde? Also sozusagen mehr Freiheit für alle, wo wären wir dann?